Einen herzlichen guten Morgen von mir. Ich freue mich, zu predigen. Das ist für mich jedes Mal ein Geschenk, weil es mich selber in die Tiefe führt. Ich lese nicht gleich den Predigttext, sondern ich fange mit einer Frage an. Das ist so ein ganz alter Reiser, den kennt ihr alle und vielleicht könnt ihr es im Chor reinrufen. Warum ist die Banane krumm? Okay, der Titel dieser Predigt lautet: Jesus macht Krummes gerade. Unsere Assoziation ist die: gerade ist richtig, perfekt und gesund. Viele Dinge in unserer technisierten Welt funktionieren nur, weil sie gerade sind. Mauern sind meist nur deshalb stabil, weil sie gerade sind. Gut, dass Maurer schon vor vielen tausenden Jahren das Lot erfunden haben. Das Gegenteil, krumm steht für unvollkommen, beschädigt, schwach, krank. Heute lesen wir im Predigttext von einer gekrümmten Frau, die von Jesus geheilt wird. Aber auch noch etwas anderes, Krummes wird begradigt. Mal sehen, ob ihr das findet. Ich lese aus Lukas 13, Verse 10 bis 17. Es lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Er lehrte im Sabbat an einer der Synagogen. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte, und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr: Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf, und sie wurde sofort gerade und verherrlichte Gott. Der Synagogenvorsteher aber, unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge: 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll, und an diesen nun kommt und lasst euch heilen, nicht am Sabbat. Der Herr nun antwortete ihm und sprach: Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und drängt ihn? Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre lang, sollte nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Habt ihr es bemerkt? Gott weist den Vorsteher der Synagoge zurecht. Es gibt eine Stelle, da sagt Jesus: Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Das war krumm in der Geschichte. Wir kennen das. Gefühlt sagen wir alle, das machen wir richtig. Und ich möchte das für den Moment auch jetzt nicht weiter vertiefen. Ich möchte mich diesen Text aus 4 Perspektiven nähern. Die Perspektiven stehen für Gruppen von Personen oder Handelnde in diesem Text: die gekrümmte, später geheilte Frau, die Besucher der Synagoge, der oder die Vorsteher der Synagoge und zuletzt aus der Sicht von Jesus. Voran möchte ich euch noch den ersten Vers der alttestamentlichen Lesung wiederholen aus Jesaja 29, Vers 17. Bald schon wird das wilde Bergland des Libanons in einen üppigen Obstgarten verwandelt, dicht bewachsen wie ein Wald.
Wenn wir über Heilung sprechen, wenn wir über Wunder sprechen, finde ich diesen ersten Vers des gelesenen Textes eine sehr gute Beschreibung. Etwas, was dürr und karg ist, wird lebendig. Etwas, was kaum Frucht bringt, kann andere versorgen. Das meint Gott, wenn Krummes gerade wird. Lasst uns die gekrümmte Frau anschauen. Sie hat eine nicht zu übersehende Krankheit. Ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern und habe solche Frauen öfter gesehen. Vielleicht liegt es nur an meinem sozialen Umfeld. Gefühlt kenne ich weniger solche Frauen, vielleicht auch dank unseres medizinischen Systems, vielleicht auch dank, dass wir nicht mehr so hart arbeiten müssen. Aber an dieser Frau war es nicht zu übersehen. Wenn man so krumm geht, und ich führe das jetzt vor, dann kann man eigentlich nur mühsam anderen Menschen ins Gesicht sehen. Man kann noch viel mühsamer zum Himmel aufsehen. Das bedeutet eine eingeschränkte Perspektive im Leben. Die Last der Krankheit hat auch soziale Folgen: Einsamkeit, vielleicht Erwerbsunfähigkeit. Wir wissen nicht, wann die Frau diese Erkrankung bekommen hat. Wenn es als Kind oder junge Frau war, hat sie vermutlich keinen Partner gefunden. Und aus diesen Dingen folgt häufig ein Gefühl von Wertlosigkeit, und ich habe hier drei Punkte, wir könnten das noch fortsetzen. Jetzt schließe ich kurz meine Augen und ich stelle mir diese Frau vor und die Synagoge, und ich sehe sie irgendwo weit hinten in einer Ecke, die schlecht beleuchtet ist, halb hinter einer Säule. Sie kann auch aufgrund ihrer Krümmung Jesus, der spricht, keinesfalls in die Augen sehen. Vielleicht sitzt sie dort schon seit 18 Jahren, jeden Tag am Sabbat. Vermutlich ist es ihr fester Platz, wo sie sich geduldet, irgendwie akzeptiert fühlt. Vielleicht hat sie sich auch in dieses Schicksal eingefunden. Und doch ist etwas Besonderes, und das habe ich nur in einer Übersetzung so gefunden, ich bin auch kein Urtextleser, deswegen darf das gern auch jemand prüfen, in Hoffnung für alle steht der Vers 10, am Sabbat lehrte Jesus in der Synagoge, fortgesetzt Vers 11, eine Frau hörte ihm zu. Die Frau war nicht nur physisch da, sondern ihr Herz war offen. Sie war noch bereit, etwas aufzunehmen. Sie war konzentriert und hat vermutlich doch noch etwas erwartet in ihrem Leben. Und dann passiert das, was wir gehört haben, Jesus heilt sie. Wie das genau passiert, das schauen wir uns an, wenn wir auf Jesus schauen. Aufgerichtet hat sie jedenfalls eine völlig neue Perspektive. Ihr Blick zum Himmel ist jetzt möglich. Und wir lesen, dass sie beginnt, Gott zu preisen. Da ist auf jeden Fall mehr passiert als ein gerader Rücken. Da ist eine ganze Persönlichkeit wiederhergestellt worden. Die ganze Last dieses Lebens, vielleicht in Isolation, ist von Gott getragen, weggenommen worden. Wenn wir viel Zeit hätten, hätten wir heute noch eine zweite Lesung gehört
von Saulus, der zum Paulus wurde, seine Bekehrungsgeschichte. Auch da hat sich eine Lebensperspektive wirklich diametral geändert. Vom Verfolger der Christen hin zum Menschen, der für Gott wirbt. Und wir lesen nur den, ich lese nur den Vers 18. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen und er stand auf und ließ sich taufen. Was für eine Perspektivänderung in diesem Leben. Schaut euch bitte um. Wie viele gekrümmte Frauen seht ihr? Schaut noch mal genauer hin. Schaut vielleicht auch auf euch selbst. Welche Lasten drücken dich nieder? Welche Sorgen setzen dir zu? Wo sehnst du dich nach Veränderung? Manchmal sagen Ute und ich zueinander, irgendwo von uns hat jeder seinen Schaden. Gerade dann, wenn wir den Schaden anderer bemerken. Wir sind alle bedürftig. Wir alle benötigen an irgendeiner Stelle Heilung. Erwartest du noch Veränderung? Hörst du noch zu wie diese Frau? Oder kommst du vielleicht nur noch selten zum Gottesdienst, weil du dich für deine Krankheit schämst oder keine Hoffnung mehr hast? Oder kennst du jemanden, der deshalb nicht mehr kommt? Ich selber war letztes Jahr krank, viele wissen das, ich hatte einen Bandscheibenvorfall und ich sehe mich an dem Konfirmationsgottesdienst letztes Jahr da oben auf der Empore auf einer Luftmatratze liegen. Unser Sohn hatte Konfirmation und ich wollte unbedingt dabei sein. Und ihr wisst gar nicht, wie wertvoll das für mich war, in dieser Zeit in den Gottesdienst zu gehen, da zu sein, teilzunehmen. Es kamen Leute zu mir hoch und haben für mich gebetet. Und doch habe ich Scham empfunden. Deswegen habe ich da oben gelegen, sodass es kaum einer gesehen hat. Scham empfunden, verletzlich zu sein, krank zu sein. Auch wenn das Gebet der Geschwister nicht zur Heilung geführt hat, ich bin dann ein paar Wochen später operiert worden, hat das Gebet in mir, wie viele andere Gebete, einiges bewirkt. Es hat mich innerlich aufgerichtet. Es hat meine Perspektive wiederhergestellt, die manchmal schon ganz schön trüb war. Warum erzähle ich euch das? Ich möchte euch motivieren, in der Gemeinschaft zu bleiben, wenn es vielleicht euch auch so geht. Ich möchte euch motivieren, das Gebet zu suchen, selbst wenn Gott nicht all das tut, was wir erwarten, wenn wir vielleicht auch körperliche Heilung nicht sofort oder auch nie erleben. Er handelt an uns. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, und das ist die Motivation, die ich mitgeben will aus diesem ersten Punkt, zeige das Krumme, das Schwache Gott. Sei da im Gottesdienst, in deiner Zellgruppe, auch wenn es dir im Hauskreis, auch wenn es dir mal nicht gut geht. Zieh dich nicht zurück, nicht von den Menschen, nicht von Gott. Zweite Gruppe oder zweite Sichtweise, die Besucher der Synagoge. Wie die Besucher mit der Frau umgegangen sind, ist nicht beschrieben. Ob sie sie begrüßt haben, ob sie sich mit ihr unterhalten haben, das wissen wir nicht. Fakt ist, unsere Zeit ist eine Zeit, wo Krankheit, Schwäche eher unbeliebt sind. Wir separieren unsere Kranken in Krankenhäuser und Pflegeheime. Zuwendung wird professionalisiert
Und meist sind es nur die nächsten Angehörigen oder wirklich gute Freunde, die sich regelmäßig zu diesen Menschen auf den Weg machen. Diese Haltung der Gesellschaft, färbt die in unsere Gemeinde ab? Sind bei uns die, die krank sind oder die Lasten tragen, gut integriert oder übersehen wir sie absichtlich, unabsichtlich? Stellt euch selber die Frage. Fakt ist, in Vers 12, Jesus sieht diese Frau irgendwo da hinten im Dunkeln bei der Säule. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich: Du bist von deinem Leiden erlöst. Jetzt hat Jesus die Predigt unterbrochen, wendet sich der gekrümmten Frau da hinten zu. Dabei war er doch noch gar nicht fertig mit seiner Predigt, vielleicht mitten im Satz. Wie hat sie es geschafft, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? Ob das gut geht? Wird das jetzt nicht unendlich peinlich für Jesus und beschämend für diese Frau, wenn es nicht klappt? Geht das Ganze nicht mit etwas weniger Öffentlichkeit im Anschluss an den Gottesdienst? Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Gedanken wiedergefunden, den ihr auch schon hattet. Wir haben Erfahrung gemacht, wir haben Enttäuschungen erlebt. Ist die Zeile weg? Weil Gott unsere Gebete um Heilung für andere oder für uns selbst scheinbar nicht erhört hat. Wir empfinden unsere eigene Hilflosigkeit und Bedürftigkeit oder Unsicherheit, die uns oft zögern lässt, auch auf Kranke und Schwache zuzugehen oder gar für sie zu beten. Was ist, wenn nichts passiert? Nachdem Jesus diese Frau berührt, richtet sie sich auf und beginnt sofort Gott zu loben. Staunen und Erleichterung in der Menge. Das ist mal gut gegangen. Ihr Gesicht strahlt, weil sie von einer großen Last befreit wurde. Wir empfinden für sie Freude mit und wir schöpfen Hoffnung für uns selbst. Wir lesen im letzten Vers des Textes: Und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn, durch Jesus geschahen. Heilung in der Öffentlichkeit auch oder weil es andere ermutigt. Ihr habt euch das sicher oft gefragt, warum das so ist. Ich habe die Antwort schon gegeben. Gott möchte uns durch das Gesehene ermutigen. Die positiven Folgen von diesen Dingen, die auch weitererzählt werden, können wir in den Evangelien sehen. Ich möchte nur an die eine Geschichte erinnern, wo Leute einen Kranken durchs Dach herablassen, weil sie ermutigt sind durch das Zeugnis, durch das, was sie gehört haben. Was ich nicht möchte, ist Voyeurismus in unserer Gemeinde. Aber kann es sein, dass wir uns zu selten im Gottesdienst, im Hauskreis oder auch in einem persönlichen Gespräch erzählen, was Gott an uns tut? Ein Grund könnte sein, wenn wir den anderen Zeugnis geben von dem, was Gott an uns tut, dann wird auch unsere Schwäche, unsere Krankheit, unsere Hilfsbedürftigkeit vor dem anderen offenbar, die wir bis dahin verborgen haben. An dieser Stelle eine kleine Bitte, ein kleiner Hinweis. Wir werden ein Zeugnis teilhaben und wenn sich ein, zwei Leute finden, die erzählen, was Gott an ihnen getan hat, dann würde ich mich sehr freuen. Die Schlussfolgerung ist, erzählt mehr und häufiger, wo Gott Krummes gerade macht. die oder der Vorsteher der Synagoge. Ihr Lieben, ich kenne die Last der Verantwortung für einen Gottesdienst. Ich sitze heute selber hier vorn und für eine Gemeinde. Und das bringt etwas Verständnis für die Vorsteher der Synagoge mit. Es wird ja kein Ort genannt, das ist irgendwo in Israel. Das kann jede Synagoge sein oder jede Kirche, jedes Gotteshaus. Eine gewisse Ordnung ist nötig bei einer großen Gruppe von Menschen. Alles, was anders läuft als diese Routine, als das, was vielleicht auf unserem Zettel steht, was wir geplant haben, sorgt in der vordersten Reihe für Anspannung und Stress. Wir sind ja mutig, auch in unserer Gemeinde. Wie gut kannten die denn Jesus? Das war ein Wanderprediger, den haben die eingeladen, er soll predigen. Klar, da gab es ein vorauseilende Zeugnisse von Heilungen und so weiter, aber da war ein Risiko da. Vielleicht hatten sie auch schon von den unkonventionellen Handlungen von Jesus gehört. Wir sind es in unserer Gemeinde auch gewohnt, dass wir viele Gäste haben und dass auch Ehrenamtliche predigen. Das ist nicht selbstverständlich für die evangelische Landeskirche. Und auch das kann vielleicht manchen Geistlichen zumindest Stress bereiten oder manchen Kirchvorsteher. Ich selber habe schon vorn gesessen und echt Stress gehabt als Gottesdienstleiter. Ich erzähle die Geschichte jetzt nicht. Genau. Es ist also immer ein Risiko. Nun hat Jesus tatsächlich mit dieser Heilung der gekrümmten Frau für so richtig Unruhe gesorgt. Die Predigt unterbrochen. Die Frau, eine Frau, überlegt, wie die Zeit damals war, spricht und lobt Gott öffentlich in der Synagoge. Super unkonventionell. Da gibt es sicher Gemurmel in der Menge. Und wie reagiert der Vorsteher? Aber der Vorsteher der Synagoge war empört darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat heilte. Er sagte zu den Versammelten, die Woche hat 6 Arbeitstage, an denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber nicht ausgerechnet am Sabbat. Wie gesagt, ich kann Verständnis für den Herrn aufbringen. Vermutlich hatte er vorübergehend ähnlich zweifelnde Gedanken wie die Zuhörer, jetzt auch noch diese Unordnung. Aber es gibt 2 Punkte in seiner Antwort, in seiner Rede, die ich nicht gut finde und die wir vielleicht auch an uns selber überprüfen sollten. Warum richtet er seine Antwort nicht eigentlich direkt an Jesus? Der spricht die Zuhörer an und sagt nicht Jesus, wieso am Sabbat, sondern wieso kommt ihr denn jetzt mit den Kranken am Sabbat? Das finde ich sehr schräg. Und das Zweite, wieso ist Heilen eigentlich Arbeit? Genau. Mit einer direkten Frage hätte der Vorsteher vielleicht das lösen können und er hätte vielleicht sogar den Predigtfluss wiederhergestellt, weil er hätte Jesus ja als Prediger wieder zum Reden gebracht im positiven Sinne. Das, was er macht, das klingt wie Schadensbegrenzung. Und da sind wir oft auch dabei, sozusagen, wenn es unordentlich wird, dann, wenn sowas passiert und wenn Gottesdienst ungewöhnlich wird, dann denkt man lieber, ach ne, dann lassen wir das nächste Mal lieber weg oder so, ja. Deswegen bringt keine Kranken in die Synagoge. Das will ich natürlich nicht, das will keiner hier, aber die Gedanken sind da und ich finde es spannend, das an diesem Vorsteher zu sehen. 2. Kritik. Wäre Jesus tatsächlich ein praktizierender Arzt gewesen, so wie wir heute einen Arzt verstehen oder wie damals vielleicht auch ein Heiler verstanden worden wäre, dann wäre es tatsächlich Arbeit gewesen. Aber Jesus macht sehr deutlich, dass das Handeln oder es ist deutlich aus dem, wie Jesus auch auftritt, dass sein Handeln, ein Handeln aus Gott heraus ist. Nicht er handelt, sondern Gott heilt durch ihn. Und insofern ist diese Aussage, Heilen ist Arbeit,
falsch. Das Problem ist, Gottes Handeln ist nicht planbar. Wir können den Heilungsgottesdienst ansetzen. Ob da was passiert, ich kann es euch nicht sagen. Ich wünschte es mir sehr. Seine Barmherzigkeit und seine Liebe sind anders als unsere Vorstellungskraft und als das, was wir planen können. Die Frage ist, wie wir trotzdem Gottes Spontanität in unserem Leben und in unserer Gemeinde Raum geben. Eine Möglichkeit, auch wenn das ein bisschen geplant ist, ist das Segnungszelt da hinten. Dort ist Raum in einem Gottesdienst, dass ihr kommen könnt mit all den Lasten, die euch drücken. Und das ist eine Möglichkeit, die wir schaffen, aber viel wichtiger ist das, was ihr selber bereiten müsst, ist, dass ihr äußerlich und innerlich Raum schafft für Gottes barmherziges Handeln. Das ist der wesentliche Punkt, den wir mitnehmen sollten aus diesem Konflikt mit dem Vorsteher. Kommen wir zu Jesus. Jesus hat einen Blick für die gekrümmte Frau hinter der Säule. Ich bin sehr dankbar für das, was auch Talita heute in der Einführung mit euch oder mit uns gemacht hat, uns vergewissert hat, wie Gott uns sieht. Er kennt ihre Geschichte. Er weiß von diesen 18 Jahren, er spricht sie ja an, des Leidens, obwohl er vermutlich das erste Mal an diesem Ort ist und vermutlich fast niemanden kennt. Es tröstet mich zu wissen, dass Gott mich sieht. Wir sollten uns dessen bewusst machen. Wer da Hilfe braucht, lest die Psalmen. In diesen Psalmen wird es sehr offenbar, dass Gott uns sieht, dass Gott auch unsere Konflikte, unser Leid sieht. Und Jesus greift ein. Er bittet die Frau zu sich und er handelt zweifach. Erst mit einem Wort und dann mit einer Tat. Er weist den bösen Geist der Krankheit hinaus, erstens, und zweitens, er legt die Hände auf. Nicht in allen Heilungsgeschichten wird so klar die Ursache von Krankheit angesprochen wie in dieser. Nicht der Mensch selbst ist die Ursache, sondern der Feind Gottes, Satan, ist die Ursache. Das hilft mir sehr, Kranken, Leidtragenden anders zu begegnen, weil ich diesen Menschen dadurch mit der Sicht Gottes sehen kann und auch sehen kann, die Ursachen, die eben nicht in dem Menschen selbst liegen. Und zweitens, die Handauflegung sorgt für die Wiederherstellung. Es sind hier zwei, das kommt später, das habe ich noch dazu geschrieben. Was wir daraus lernen, sind zwei ganz praktische Dinge, wenn es um das Gebet für Heilung geht. Das erste ist, wir sollten uns trennen oder die Person trennen von der Ursache der Krankheit. Und wir sollten uns dessen bewusst sein, dass es der Feind Gottes ist, der das verursacht. Wir brauchen dazu die Autorität Gottes. Und zweitens die Wiederherstellung, das Gebet für die eigentliche Heilung. Leider, ihr Lieben, ist das, was wir hier als Zwei-Schritt-Folge sehen, kein Automatismus. Wenn das so einfach wäre, ich würde es gerne immer und jederzeit einhalten und tun. Es ist aber eine wichtige Reihenfolge, die wir beachten sollten. Ich entdecke in dieser Kombination von Wort und Tat was viel Praktischeres und auch das möchte ich euch mitgeben. Die Begegnung mit Kranken und Schwachen braucht nicht nur das liebevolle Wort und das Gespräch vor oder nach dem Gottesdienst oder zu anderen Gelegenheiten, sondern es braucht auch die zupackende Liebe und die Barmherzigkeit untereinander. Der Einkauf, das Putzen, vielleicht mal eine Suppe kochen, Hilfe beim Rasenmähen, die Liste kann lang sein. Ich wünsche mir, dass wir neben dem lieben Wort zu dem Kranken vor oder nach dem Gottesdienst eben auch so ganz praktisch aneinander handeln. Ich lese aus Galater 6,2, da steht ein Vers, der mir sehr wertvoll ist: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und das ist Teil des praktischen Heilwerdens. Es gibt übrigens einen sehr guten Film aus DDR-Zeiten. Ich würde den gern mal wieder schauen. Gerne auch mit jemand von euch zusammen. Heute stehen wir an diesem Platz von Jesus. Übernehmen wir Verantwortung? Folgen wir der Intuition, dem Reden Gottes? Legen wir einem anderen die Hände auf? Helfen wir dem anderen auch zusätzlich zu dem, dass wir ihn nett begrüßen oder mal umarmen? Die Frage müssen wir uns stellen. Und die Schlussfolgerung ist, es ist wichtig, dass wir füreinander Verantwortung übernehmen. Im Gebet für Heilung, aber auch im ganz praktischen Lebensvollzug. Jetzt möchte ich noch ein klein wenig aus der Sicht eines Betenden im Segnungszelt sprechen. Und es kann vielleicht ein anderer, der dort betet, sich überlegen, ob er auch dazu noch ein Zeugnis geben will. Udo und ich haben diesen Dienst übernommen, das Segnungszelt wiederherzustellen. Es war ja eine Weile verschwunden, da gab es verschiedene Gründe, auch Corona war einer. Und ein wesentlicher Grund war, dass ich mal den Traum hatte, dass ich für Kranke beten soll. Sonst hätte ich das nicht gemacht, weil eigentlich Gebet für Kranke nicht unbedingt der Fokus meines geistlichen Lebens war. Und das ist also tatsächlich eher eine, wie soll ich sagen, Gehorsamsaktion. So war es zumindest am Anfang. Ehrlich gesagt, ich habe auch wenig Ahnung, ob mein Gebet hilft oder nicht hilft. Ganz selten höre ich mal von einem, für den ich gebetet habe, das hat mir gut getan, das hat sich verändert. Und da sind wir wieder an dem Punkt, lasst uns das bitte einander erzählen. Dieser Ort da hinten ist nicht nur ein Ort für körperliche Krankheit, sondern er ist ein Ort für Traurigkeit, für Konflikte. Eine sehr starke Sache habe ich erlebt, einige wenige Male, wo jemand kam, der viel Last auch von Schuld getragen hat. Und ich habe das als sehr, sehr stark erlebt, wenn Menschen Buße tun. Das ist etwas, was wir zu selten tun, vor allen Dingen auch zu selten mit einem Gegenüber. Und ich mache euch da wirklich Mut, Buße zu tun, und das Segnungszelt kann ein Ort dafür sein. Was ich erlebe ist, ich begegne in der Schwachheit des anderen, der Hilfe sucht, begegne ich Jesus. Und am Ende gehe ich oft aus dieser Zeit als Gesegneter, Beschenkter heraus, viel beschenkter, als hätte ich hier nur im Lobpreis gestanden oder gesessen. Das ist vielleicht das größte Wunder, was ich erlebe. Und ein was ist mir auch wichtig. Ich darf gelassen bleiben, wenn ich bete. Gott kennt diesen Menschen und er kennt ihn ganz genau. Ich muss nicht sein Problem lösen, sondern ich darf darauf vertrauen, dass Gott mir und dem Menschen hilft. Also lasst uns Verantwortung übernehmen im Gebet und im Lebensvollzug. Jetzt kommt ein Punkt. Ihr kennt, viele von euch sind im Internet unterwegs und immer wenn ihr dort irgendwas kauft oder abmacht, dann gibt es so ein Häkchen und ohne das geht es nicht weiter. Ihr müsst die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen haben. Also, Kenntnisnahme der AGB. Ich lese aus Römer 8, Vers 11 und Verse 16 und 17. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Habt ihr es bemerkt? So sehr wir uns auch nach körperlicher Heilung oder Befreiung von Lasten segnen, heute ist nicht die Ewigkeit. Vollständige Heilung erfahren wir erst in Gottes Gegenwart. Entscheidend ist die Errettung unseres inneren Menschen, dass wir durchkommen in dieses ewige Reich. Und so wie Jesus an unserer Krankheit gelitten hat, so werden auch wir nur durch Leid hindurch errettet werden. Das ist vielleicht eine etwas herausfordernde Botschaft, aber allgemeine Geschäftsbedingungen sind nie ganz schön und gehört eben auch mit dazu. Ich fasse zusammen. Erstens, zeige das Krumme, das schwache Gott. Erzählt einander. Zweitens, wo Gott Krummes gerade macht. Drittens, schafft innerlich und äußerlich Raum für Gottes barmherziges und liebevolles Handeln. Viertens, übernehmt füreinander im Gebet und im Lebensvollzug Verantwortung. Die AGB, ganz kurz, entscheidend ist die Errettung des inneren Menschen. Und ich möchte mit dem Wochenspruch schließen, der schon gelesen worden ist aus Jesaja 82, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Gott ist für uns ans Kreuz gegangen, damit Krummes gerade wird. Amen.